herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ein markantes Gesicht, sanfte Stimme, schlank, groß, klug, witzig. Was jetzt klingt wie eine Suchanzeige, ist die Beschreibung eines Schauspielers, der gerade zu den gefragtesten seiner Generation gehört und dessen Rollen stets einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bestimmt heute auch bei Ihnen, Sabine Tamprier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Jetzt denkst du schon, oh.
Ist meine Ader da?
War zu viel des Lobes? Kannst du das nicht?
Ja, ja, die verrät immer, wenn ich am liebsten nicht so zum roten Sofa gesellen
bin. Ja, du bist jetzt nervös, ne? Weil jetzt denkst du, oh mein Gott, jetzt hat sie so jetzt, viel versprochen, das muss ich jetzt
muss
ja
ich
alles
das erfüllen,
einlösen.
Was da gerade.
Genau. Wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit, also du kannst dich auch steigern, wenn es jetzt okay. Am Anfang noch ein bisschen holpern sollte. Aber kannst du dich erinnern, als du es letzte und erste Mal bei uns warst?
Ja, das war vor ziemlich genau 4 Jahren.
Genau.
Weil ich mit meinem Kinofilm damals Narziss und Goldmund hier. Es war 2 Tage vor dem Lockdown und irgendwie hat man schon gerochen, was da auf uns zukommt. Und ich habe versucht zu lächeln, aber innerlich war es schon ziemlich eiskalt. So.
Ja, und wir wussten ja beide wirklich überhaupt nicht oder keiner wusste so richtig, was das bedeutet, Lockdown. Und wir wussten auch nicht, wie begrüßen wir uns jetzt? Da war ja schon Maske und sagt man sich Hallo und testen und irgendwie nur diesen. Wie nah oder weit weg ist dir das eigentlich, diese ganze Zeit?
Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich genauso alt bin wie damals, weil die Zeit ist irgendwie so wie ein Zeitvakuum in mir drin. Aber es sind 4 Jahre vergangen. Die Haare sind grauer.
ich finde es eigentlich erstaunlich, dass das Ganze so zusammenkompressiert ist. Also, dass man gar nicht so denkt, dass es was 2 Jahre waren oder ich weiß nicht, wie lange es letztendlich waren, wo wir so ein anderes Leben gehabt haben. Also, ich muss sagen,
das ist der Wahnsinn. Aber
wie so ein Loch in der Erinnerung.
Man hat den Innehalten und also ich zumindest habe so in dieser Zeit ein anderes Bewusstsein für Zeit entwickelt und auch eine Dankbarkeit für alles, was wir erleben dürfen.
Jetzt. Hast du das Gefühl auch, du hast dich verändert? Weil damals haben wir ja alle gedacht, Mensch, wir sind jetzt alle viel netter miteinander, viel sozialer und achten aufeinander.
Ich hoffe, dass ich schon vorher okay war.
Ja, und die Gesellschaft hat man nicht das Gefühl, hat sich besonders verändert. Ne?
Wenn man sich die Kommentarspalten anschaut, dann definitiv nicht. Nein.
Du hast einen neuen Kinofilm am Start, über den reden wir. Demonstrieren für den Naturschutz, gegen die Klimapolitik und gegen die Rechts. Sabine, wo würdest du am ehesten mitmachen?
Ich müsste mich klonen.
Bei allen
weil auf lange Sicht oder im Extremfall alles tödlich endet.
Mhm. Du bist aber auch jemand, der immer wieder Haltung zeigt, was ich ganz toll finde, in den sozialen Medien, auf Instagram. Mhm. Auch wenn Politiker mal eine Äußerung machen, die du echt nicht okay findest, sagst du was dagegen. Ist dir das so ein inneres Bedürfnis?
Ja, mich stört der Umgangston mittlerweile. Was war letztens so Karneval, politische Aschermittwoch oder so, wo auf einmal der Humor ausgepackt wird und das unterschreitet ein Niveau, was auch nach außen hin transportiert wird, wie Menschen in Führungspositionen oder Identifikationsfiguren sich auf einmal verhalten und dann richtig nach unten treten. Und das finde ich unerträglich, weil das spiegelt sich dann in der Gesellschaft wieder und die Hemmschwelle sinkt einfach.
Und dann hast du das Gefühl, da möchte ich nicht schweigen, sondern auch wirklich was gegen sagen.
Ja, das Ansprechen einfach. Und da denke ich gar nicht drüber nach, was die Reaktionen sind. Also da kommt viel Gegenwind auch, wenn man sich gegen rechts positioniert. Aber so ist es.
Und wir sind viele und es ist auch gut, wenn auch wir lautstark sind. Schauspielstar Sabine Tamprier ist heute unser Gast und Janice D'Souza macht Lust auf mehr.
So fröhlich sieht man ihn selten. Sabine Tamprier ist der Mann für die abgründigen Charaktere. Düster, geheimnisvoll, oft auch verletzlich.
Ich weiß nicht, ob es geht.
Und wie es geht. Noch während der Schauspielschule gelangt er ans Berliner Ensemble, schleift sich an großen Rollen und großen Regisseuren. Der Durchbruch im Kino? Als versponnener Märchenkönig Ludwig II. Er spielt den Nazi.
Wo ist der Junge?
Welcher Junge? Herr Untersturmführer.
Das Judenbalk.
Und den Mönch. Hochkarätige Rollen kann sich Sabine Tamprier seither aussuchen. Aktuell brilliert er im Kino als verliebter, aber sterbenskranker Franz Kafka.
Diese Krankheit bestimmt mein Leben.
Jetzt auch?
Nein, jetzt nicht.
Wie schön. Denn heute ist er bei uns, Sabine Tamprier.
Ja, schöne Karriere und klingt auch entspannt, Sabine, wenn man sich die Rollen aussuchen kann.
Ja, aber...
Jetzt kommt's.
So rückblickend gesehen ist ziemlich gut gelaufen, aber nach jeder Rolle weiß man nicht, was kommt als nächstes, kommt was als nächstes. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Yeah. Aber ich kriege auch diese Befürchtung nicht weg, dass vielleicht gar nichts mehr kommt.
Das ist einfach so
bei freien Künstlern ist es immer so. Es ist, man hat keine Absicherung und man muss einfach hoffen, dass die Leute einem gewogen bleiben und an einem gedacht wird, wenn eine Rolle besetzt wird.
Das heißt aber auch, dass du permanent in so einer Grundspannung bist, oder?
Absolut.
Also so richtig entspannen, wo man sagt, ach, prima, mal nichts zu tun. Kannst du das überhaupt?
Wenn man weiß, dass so 2, 3, 4 Monate später etwas kommt, dann ja. Aber das, was während Corona war, dass Menschen auf einmal ihr Grundsicherheitsnetz verloren haben und einfach nicht wussten, was kommt, das ist der Grundzustand bei freien Künstlern. Und das schon seit Jahren.
Und da war es so spürbar, dass es wahrscheinlich auch immer noch stark präsent ist, dieses Gefühl, dass man weiß, wie es ist, wenn auf einmal nichts mehr geht.
Das kriegt man nicht weg. Man wird ein bisschen entspannter, aber trotzdem, wenn ich nicht weiß, was im Herbst ist, dann...
Bist du nervös. Aber es ist ja glücklicherweise, wie du sagst, in den letzten Jahren immer was gewesen. Ja. Und die Rolle, die du jetzt spielst im Kino, Franz Kafka, als man dir die angeboten hat, was hast du da gedacht? Hast du gedacht, oh super, Franz Kafka, Bezug zu, fand ich schon gut in der Schule, mache ich? Oder?
Geschenk und Riesenbürde.
Ja.
Jeder Mensch da draußen hat ein Bild von Franz Kafka, wie er gewesen sein muss. Und dem gerecht zu werden, aber gleichzeitig die eigene Interpretation anzubieten und zu hoffen, dass das in Resonanz gerät mit all den Vorstellungen da draußen, das ist eine Riesenaufgabe. Da hatte ich einen großen Respekt vor und ab dem ersten Drehtag ein großes Vergnügen, mich darauf zu wagen, auf
dieses
Seil.
Jetzt ist der Film, wie gesagt, im Kino und du warst bei den Vorpremieren und bei den Premieren in verschiedenen Städten. Wie sind denn die Reaktionen?
Die schönsten, die ich mir hätte wünschen können. Ich habe noch nie in so viele glücklich verweinte Gesichter geschaut.
Ja, das berührt einfach, ne? Ja. Weil die Geschichte, die ihr erzählt in dem Film, ist ja auch nicht das ganze Leben von Franz Kafka.
Das ist das letzte Jahr, genau. Mhm. Es geht um die letzte Liebesbeziehung von ihm. Er, der so beziehungstechnisch eher der schwierige Typ war, hat in seinem letzten Lebensjahr die Liebe gefunden, die ihm Hoffnung schenkt im Angesicht der absoluten Hoffnungslosigkeit, da er an Tuberkulose erkrankt ist und er wusste, dass es dem Ende zugeht. Und gerade dann so ein strahlendes Licht im Leben noch mal zu bekommen, das gibt auch den Zuschauern Hoffnung, die im Kino sitzen.
Und du musst ja auch diesen Balanceakt schaffen, diesen Feind zwischen krank und verliebt sein. Also eigentlich so ein Schwebenzustand.
Krank und
verliebt, daher kommt es wahrscheinlich. Ja. Wir schauen rein, im Film ist ja das letzte Drittel so, dass er nicht mehr sprechen kann. Mhm. Die Krankheit hat seinen Kehlkopf zerfressen und er schreibt. Und wir gucken mal, was das bedeutet für die Liebesbeziehung.
Lass uns zusammen träumen. Gerne. Wovon? Von unserem nächsten Sommer. Wir fahren ans Meer. Wir gehen schwimmen. Und klettern wieder rauf zu unserer Bank. Abends gehen wir ins Theater.
So berührend und wirklich wunderbar gespielt, auch von Henriette Confurius, mit der du hier spielst. Was hast du gerade selbst gedacht, als du die Szene noch mal gesehen hast von euch beiden?
Ich habe mich gefragt, wie das ohne Kontext wirkt auf die Zuschauer. Und deshalb muss ich leider sagen, dass sie die Szene im Kontext sehen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Nein, weil der Film ist wirklich hat auch eine Leichtigkeit trotz der Schwere. Ja. Das finde ich das Besondere. Es ist nicht nur dieser düstere Kafka, den man zu kennen glaubt, weil man ihn in der Schule vielleicht auch schwer nur diesen komplexen Schreiber verstanden
hat. Man kriegt es auch nicht zusammen, den Titel Die Herrlichkeit des Lebens und der Tuberkulosekranke, depressive Autor. Also, und genau in dieser Wechselwirkung liegt die Stärke des Films.
Warum eigentlich Herrlichkeit des Lebens?
Weil es darum geht, egal im Angesicht von was, welchen Schwierigkeiten oder welchen Hürden im Leben, dennoch die Wahrnehmung geschärft zu haben für die schönen Dinge des Lebens, die einen immer umgeben. Mhm. Aber oft lenken wir uns so sehr davon ab, dass man einfach zu gestresst ist oder einfach nicht den Kopf dafür hat, das wahrzunehmen. Aber die Uhr tickt für jeden von uns, auch ohne Tuberkulose, ist die Sanduhr irgendwann vorbei und man sollte wirklich jeden Korn dieser Sanduhr nutzen.
Mhm. Und auch eben das Schöne und in den Kleinigkeiten sehen, wie Franz Kafka auch gesagt hat.
Heißt es jeden Korn oder jedes Korn?
Oh Gott, da sagst du jetzt was.
Gekommen.
Jedes.
Lassen wir.
Jedes. So, das, was ich besonders finde, du nimmst von jedem Dreh dir eine kleine Requisite in Erinnerung mit. Hm. Was ist das bei Franz Kafka jetzt gewesen?
Bei Franz Kafka waren es die ganzen Briefe, die ich in den Takes geschrieben habe. Die habe ich zu Hause. Und die behalte ich auch.
Das heißt, hier, wir zeigen mal eins, das ist so ein Brief?
Genau, der kommt im Film vor. Das ist, ja. Es gibt so eine kleine Geschichte, wo ein kleines Mädchen ihre Puppe verliert. Hm. Und Franz fängt an mit Dora im Namen dieser Puppe einen Brief zu verfassen, damit das junge Mädchen nicht traurig ist, dass die Puppe verschwunden ist, sondern sie erfinden eine Geschichte, was mit dieser Puppe passiert ist.
Du hast diesen Brief geschrieben.
Genau.
Und das ist, wenn man jetzt die Schrift von Franz Kafka sehen würde, seine Schrift. Also du hast seine Handschrift gelernt.
Ich habe, soweit es möglich war, in den 3 Monaten mit einer Kalligrafin zusammen mir erklären lassen, was die besonderen Charakteristika seiner Schrift sind. Und dann habe ich das eingeübt.
Kannst du, Franz Kafka, wir haben jetzt einfach mal einen Block hingelegt, seine Unterschrift schreiben?
Oh, okay. Warte mal.
Den schönen Füller hast du immer dabei.
Ja.
Bist du so ein stilvoller Mann?
Ich liebe Füller.
Bitte?
Die Farbe habe ich mir auch selbst gemischt zu Hause.
Oh, nee, ehrlich?
Ja. Ich muss
mal. Ist das eine Mischung aus Schwarz und Blau, oder?
Genau. Moment mal, ich muss mir ein bisschen...
Ja, das glaube ich, dass ich...
So.
Wow, guck mal.
Aber bitte nicht vergleichen mit seiner echten Unterschrift.
Aber der hat auf jeden Fall immer so sehr ausdrucksstarke...
Genau, die Anfangsbuchstaben sind sehr ausladend.
Ja.
Er schreibt sehr gerade, ich schreibe normalerweise sehr rechts geneigt.
Mhm.
Was besonders ist, das R ist bei ihm andersrum, als ich es schreiben würde. Also es ist nicht dieses R, sondern er macht so rum.
Ah.
Und beispielsweise das C fängt er in der Mitte an, macht einen Kreis ums C und dann aus der Unendlichkeit entsteht das C.
Guck mal, der hat vor 150 Jahren schon
das Ad-Zeichen,
Zeichen gemacht.
Zukunftsweise.
Ja, aber sehr besonders. Und schreibst du jetzt, bleibst du bei der Schrift oder gehst du wieder zurück zu deiner? Oder hast du die so verinnerlicht, dass du automatisch jetzt
ein bisschen das C so schreibst? Das B hat sich verändert. Da mache ich jetzt auch diese Schleife wie in der Grundschule damals. Zwischenzeitlich habe ich es ein bisschen moderner gemacht, aber jetzt ist es eine Mischung. Und das ist das Schöne, weil ein bisschen was von der Rolle bleibt auch einfach immer.
Bleibt bei dir. Der Todestag von Franz Kafka jährt sich am 3. Juni zum 100. Mal. Das ist Anlass für zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen und Filme. Und Anlass auch für Antje Althoff, Ihnen diesen so besonderen Schriftsteller vorzustellen.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
1968.
Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten. Wenn er es wünscht.
1975.
Nicht früher.
Die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt?
Und 2023. Der Prozess, ein Dauerbrenner auf deutschen Theaterbühnen. Verfasst vor mehr als 100 Jahren von einem Mann, der bis heute Rätsel aufgibt und fasziniert. Franz Kafka. Von sich sagte er einmal, das Schreiben sei ihm so wichtig, wie dem Irrsinnigen sein Wahn.
Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie.
Geboren 1883 in Prag, ist der Lebensradius eng. Die Familie gehört zur deutsch-jüdischen Minderheit. Franz' Kindheit? Einsam. Die ehrgeizigen Eltern haben ein Galanteriegeschäft und nur wenig Zeit. Der sensible Junge leidet besonders unter dem übermächtigen, despotischen Vater.
Was hat er denn, der Herr Sohn? Das gefällt ihm nicht?
Ich hab nichts, Vater.
Jahre später wird er in seinem berühmten Brief an den Vater mit ihm abrechnen. 103 Seiten, die er nie abschickt. Pflichtgemäß studiert er Jura, fängt bei einer Versicherungsgesellschaft an und ist unglücklich. Schreiben will er, doch der Alltag ist Kälte und Bürokratie.
Dieses Büro frisst mich. Es beraubt mich aller Kraft, es erdrückt mich. Wie soll ich unter diesen geistlosen Umständen schreiben?
Seine Geschichten entstehen nachts in zähem Ringen. Schreiben, verwerfen, schreiben. Das meiste bleibt Fragment. Nur 350 Seiten sind abgeschlossene Texte. Dennoch Weltliteratur.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte,
fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Die Verwandlung. Absurd, bizarr, bedrohlich. Kafkaesque eben.
Tod?
Speziell auch sein Verhältnis zu Frauen. Erste sexuelle Erfahrungen mit Prostituierten bereiten ihm Ekel und Schuldgefühle. Dreimal verlobt er sich, dreimal trennt er sich. Binden kann er sich nicht. Lieber schreibt er Briefe, wie an seine geliebte Schwester Ottla.
Du hast mir, denke nur, mit deiner Karte einen verzweifelten Morgen in Augenblicken erträglich gemacht.
1917. Tuberkulose, damals unheilbar. Der Kehlkopf löst sich auf, der Patient kann kaum essen, trinken, sprechen. Kafka schwindet dahin. Seine letzten Tage verbringt er in einem Sanatorium. Der treue Freund Max Brod an seiner Seite, ihm diktiert er sein Testament.
Du musst alles vernichten.
Am 3. Juni 1924 stirbt Franz Kafka im Alter von 40 Jahren. An seinen letzten Willen hat sich Max Brod nicht gehalten.
Im Gegenteil, alle Texte, auch der nie abgeschickte Brief an den Vater, wurden veröffentlicht. Und die Filmszenen, die Sie gerade gesehen haben, sind aus der sechsteiligen Serie Kafka, die ab Mittwoch in der ARD-Mediathek zu sehen ist und dann in der Woche drauf im Ersten. Sabine, wie war das für dich gerade, einen anderen Kafka zu sehen?
Es war schön. Das sind die ersten Bilder, die ich gesehen habe, außerhalb des Trailers.
Ja.
Und man sieht daran, dass der Kafka... Kosmos so weit ist, dass er ganz viele Interpretationen in sich vereinen kann. Und wir könnten nicht unterschiedlicher sein in den Interpretationen. Und ich bin sehr gespannt, die Serie zu sehen.
Was war dir besonders wichtig bei deinem Kafka? Was wolltest du rausarbeiten oder was wolltest du zeigen, darstellen?
Was im gemeinen Bild landläufig nicht so bekannt ist, ist, dass er auch sehr viel Humor hatte.
Mhm.
Und eine naive Kindlichkeit. Und dass er manchmal Freunden Texte vorgelesen hat von sich und dabei schallend gelacht hat. Und mir war ganz wichtig, diese unerwartet flirrende Seite von ihm herauszuarbeiten. Und das hat sich beim Spielen auch erstaunlich angefühlt, erstaunlich richtig. Und wenn ich jetzt Texte von Kafka lese und ich mich traue, diesen Humor da heraus entstehen zu lassen, gewinnen die Texte nochmal eine Dimension dazu, die man nie erwartet hätte.
Liest du jetzt Kafka wirklich gerne oder hast du ihn vorher auch schon gern gelesen? Also hat sich da was verändert oder verstehst du jetzt einfach anders, was er geschrieben
hat? Ich hatte Kafka in der Schule, die Verwandlung, aber damals hatte ich leider Wichtigeres zu tun.
Ja.
Ich war einfach nicht weit genug und bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn jetzt kennenlernen durfte. Weil egal welchen Satz man aufschlägt in seinem Gesamtwerk, er beflügelt die Fantasie.
Mhm.
Jeder Satz hat so eine Stärke und das ist eine große Freude für mich als Künstler jetzt. Ich habe vor 4 Tagen auf der Lit Cologne gelesen, das Urteil, eine Kurzgeschichte. Und das ist ein Geschenk für mich als Schauspieler, dass das entsteht. Das macht große Freude.
Interessant ist ja auch, dass bei den jungen Leuten Kafka wieder ziemlich angesagt ist.
Ja. Ich glaube, wir überbehüten die Jugend.
Mhm.
Durch diese ganzen Filme, die der Unterhaltung dienen und Spielshows und so weiter. Ich glaube, es gibt einen großen Durst bei der Jugend, sich wirklich mit tiefgründigen Stoffen und vielleicht auch mit Sachen, die man nicht auf den ersten Blick erfassen kann, zu befassen. Und da gehört Kafka definitiv dazu. Auf TikTok gibt es einen Trend. Ich bin ziemlich hoffnungsvoll, was die Jugend angeht. Also die befassen sich lieber mit komplexen Dingen als ich damals.
Obwohl wir damals ja auch schon gerne Hermann Hesse oder so gelesen haben, ne?
Also, wirklich?
Ja.
Ich nicht.
Nee, du nicht. Du bist ja auch eine andere Generation. Du hast bei deinen Premieren natürlich auch Freunde eingeladen und es kamen wahrscheinlich auch Menschen, die du kennst, wo du vielleicht auch überrascht warst, dass die gekommen sind. Und einer, der gekommen ist, der möchte dir jetzt gerne noch mal auf diesem Weg etwas mitgeben. Ich sag mal, so viel Essen... Bekannter Intendant, Klaus Peymann. Hier ist er.
Ich bin hier an einem ganz seltsamen, aber wunderbaren Platz, wo auch Theater gespielt wird, in den Schlafanstalten. Ein schönes Theater. Daran sollten wir immer denken, dass das Theater uns Kraft geben kann, auch in so einem abgelegenen Ort. Und du bist ein gutes Kind. Du spielst so wunderbar Theater. Dann geht es auch noch so ein erfolgreicher, herrlicher Film. Mein lieber Schwan. Bald, das ist bei mir aus. Aber du sagst gut, du hast gut. Und so weiter. Hoffentlich spielen wir bald schon wieder richtig Theater. Nur Tanz im Himmel. Also, mach's gut, mein Lieber. Mein Sohn, mein Theatersohn. Tatsächlich. Viel Glück. Und so weiter.
Das ist fies, sowas hier zu merken.
Ich hab's gedacht, es berührt, ne? Wow. Ja. Klaus Peimann, oh. Soll ich ein Tempo besorgen, Sabine?
Nö. Geht? Warum habe ich heute kein Einstecktuch dabei?
Ja, eben, du hast doch einen riesen Einstecktuch-Sammler. Aber das kann ich mir vorstellen. Ich meine, mein Schwan, mein Sohn, mein Theatersohn, Klaus Peimann, der langjährige Intendant des Berliner Ensembles, der dich ja damals von der Schauspielschule geholt hat, ja, noch als du in der Ausbildung warst und dir so viele Chancen gegeben hat. Was verbindest du mit ihm?
Eine Auseinandersetzung bis aufs Blut inhaltlich. Und das ist das Wundervollste, was einem passieren kann. In Zeiten, wo man es sich gemütlich macht und anhand von Statistiken errechnet, wie ein Inhalt sein muss, damit es möglichst viele Klicks und Besucherzahlen bekommt, ist Klaus, er inszeniert, hatte erst vor einem Monat, glaube ich, Premiere gehabt, ist Klaus jemand, der wirklich nur nach dem Inhalt geht und einfach die Autoren und Autorinnen verteidigt um die Inhalte. Und das ist sehr selten geworden. Er hat mich in der Schauspielschule schon während des zweiten Jahres ans BE engagiert und hat mir immer Aufgaben gegeben, die viel zu groß waren für mein Können zu der Zeit. Und das ist eine pädagogische Weitsicht, die ein Riesengeschenk war für mich.
Also hast du ihm viel zu verdanken. Wir sehen ja auch gerade in auf diesem Foto hinter dir, ich glaube, Prinz von Homburg, das war seine letzte Inszenierung.
Genau.
Und dein letztes Mal im Berliner Ensemble. Du warst ja lange im Ensemble, auch sehr gerne. Ne? Du bist eigentlich ein Ensemble-Typ, du magst Team.
Das ist diese Familie, die jeden Abend gemeinsam auf der Bühne steht. Und das ist so, 10 Jahre war ich da fest und du spielst jeden Abend ein anderes Stück. Und das, man wächst einfach zusammen. Und das ist schon wunderbar. Und das fehlt mir sehr beim Film. Und dann hat man manchmal Glück, in eine Serie reinzurutschen, die mehrere Staffeln hat, wie Kudamm. Und dann hat man wieder für kurze Zeit so eine Familie, bis sich die Autoren überlegen, einen umzubringen. Und dann ist man da wieder raus.
Ja, eben, du bist gestorben, du kannst also nicht zurück bei Kudamm, selbst wenn es noch mal weitere Folgen gibt. Du bist raus und musst dir eine neue Familie suchen. Kannst du dir vorstellen, auch noch mal oder wieder in ein Ensemble zu gehen oder Theater zu spielen? Weil ich glaube, du hast jetzt wirklich seit, zumindest wir uns kennen, in den letzten 4 Jahren kein Theater gespielt.
Nee, habe ich nicht. Ich habe viele Lesungen gemacht. Ich würde es mir wünschen, dass in den Theatern das Bewusstsein dafür, dass es auch etwas bringen könnte, wenn man drehende Schauspieler hat, wenn dieses Bewusstsein ein bisschen mehr Wertschätzung erhält, weil ich hatte Gespräche mit Theatern, aber sobald Sperrtermine für Drehtage oder so weiter waren, war wenig Bereitschaft dafür da, das irgendwie zu akzeptieren oder zu ermöglichen. Also fest in ein Ensemble wird schwer, aber so eine Gastrolle hoffe ich, dass es bald wiederkommt, weil das Theater mir sehr fehlt.
Es hat bestimmt jemand zugehört. Pass mal auf. Du spielst, du machst Musik, du hast nämlich auch immer Soundtracks geschrieben, ne, für deine Rollen. Also
genau.
Für Kafka auch?
Habe ich gemacht.
Und was ist das für ein Soundtrack geworden?
Weniger konsonant. Es ist eigentlich wie seine Texte. Sie sind düster, aber leicht gleichzeitig.
Und diese Soundtracks, also du komponierst richtig?
Genau, ich setze mich zu Hause hin im Vorfeld und versuche, das, was ich nicht verstehe an einer Rolle, in ein Gefühl, in Musik zu übersetzen.
Und was machst du mit dem Soundtrack? Hörst du den
an?
Bevor du zum Dreh gehst oder während des Drehs?
Oder abends zum Einschlafen. Und manchmal, wie bei Narzis und Goldmund, hat der Regisseur das mitgekriegt und hat dann die Musik in den Soundtrack übernommen.
Das ist wohl vielseitig begabte Sabine. Also er spielt, er macht Musik, er sammelt Filmrequisiten. Und du fotografierst und du hast immer eine Kamera dabei. Und diese Leidenschaft teilst du mit dem Künstler, den uns jetzt Karin Rowohlt vorstellt.
Ob Wolken umschlungen oder dramatisch. Stefan Wiesners Landschaftsfotografien fesseln sofort.
Viele Fotografen haben so einen Stil, wo man sofort sieht, das ist ein X. Das habe ich so nicht, weil ich eben so wenig Nachbearbeitung mache, sind meine Fotos sehr natürlich. Und dadurch habe ich vielleicht auch einen Stil, nämlich den natürlichen Stil, weil ich das zeige, was halt da ist, nur halt im schönen Licht. Ich gebe mir Mühe, sehr viel Mühe, das richtige Licht hinzuzaubern und natürlich die richtigen Einstellungen, die richtigen Tricks eventuell. sehe mich vor allem tatsächlich als Fotografielehrer. Ich versuche nicht, der beste Fotograf Deutschlands zu sein, sondern ich versuche, ein guter Fotografielehrer zu sein.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen. Möchtest du die Grundlagen der Landschaftsfotografie lernen? Dann bist du hier genau richtig.
Mit seinen Test- und Erklärvideos hat der Niedersachse auf YouTube fast 200.000 Abonnenten.
Kleiner Quick-Tipp, und zwar die Kameraeinstellung, mit der du garantiert schärfere Fotos bekommst. Du bist safe bei 1/250, wenn du Menschen oder Tiere fotografierst, die nicht voll in Action sind. Ich war in der Informatik als Berater unterwegs, das heißt schon einen anstrengenden Job und dann auch privat immer noch viel um die Ohren. Also so mit einem Fuß im Burnout, sage ich immer. Fotografieren war ein total Hobby. Also ich bin in der Schweiz, bin ich viel wandern gegangen, Bergsteigen, auch größere Sachen und halt immer eine Kamera dabei. Und das ist dann so zu einer Leidenschaft geworden, dass ich gesagt habe, das will ich halt auch eben Fulltime machen.
Hallo, heute möchte ich euch draußen, die Draußenwette sozusagen, zeigen, wie man ganz, ganz einfach jeden Hintergrund schwarz kriegt.
Ja, so sah das vor 10 Jahren aus. Also methodisch total schlecht, Technik schlecht, Audio schlecht, alles schlecht und so weiter. Der Inhalt ist nachher gut. Das ist mir peinlich. Sag das nicht im Internet. Das Witzige ist natürlich, ich lebe voll digital. Ich mache YouTube-Videos, ich lebe auf Instagram und so weiter. Ich verdiene mein Geld aber mit Papier, also ganz, ganz eigentlich altmodisch.
Vor ein paar Jahren trifft er eine Magazindesignerin, die stößt alles an.
Und die kam auf die Idee, bring doch ein Magazin raus, ein Zielfotomagazin. Und da habe ich gesagt, so ein Quatsch, das kauft kein Mensch. Und dann habe ich aber drüber nachgegrübelt. Und dann kam mir die Idee, ja, ich mache nicht ein Fotomagazin, sondern ich mache einen Fotoguide mit Fotolocations, die besten Fotospots der Alpen oder sowas, die schönsten Fotospots Norddeutschlands. Und das ist dann im Vorverkauf so durch die Decke gegangen, dass ich gesagt habe, davon kann ich leben. Wir haben sehr, sehr hochwertigen Druck, wir haben sehr, sehr hochwertiges Layout, sehr hochwertige Bilder, Texte natürlich. Wenn wir irgendwas teurer machen können, weil es besser ist, machen wir das besser.
Mordor, das ist unser Auto, das man mal Größendimensionen kriegt.
Ja, das war schon eine coole Tour in Island. Und die Magazine sind nachher sehr teuer. Das ist nicht ein 5-Euro-Magazin, sondern das kostet 30 Euro. Aber das ist auch was, was man im Regal sich aufhebt. Das wirft keiner weg. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ganz viel Leidenschaft reinzubringen und Momente einzufangen. Ja, das ist gut, Christina, genau. Ja, auch privat, in der Familie natürlich. Bei mir entsteht das Foto im Kopf erst und dann in der Kamera. Mit jedem besseren Kamera oder mit jedem besseren Buch sind meine Fotos nicht besser geworden. Sondern erst als ich vom Kopf her gesagt habe, ich will das lernen und ich hinterfrage, was ich da eigentlich mache und ich setze mir gezielt Aufgaben, gezielt Zielfotos, die ich umsetzen will. Und deswegen kann ich den Leuten das auch beibringen.
Landschaftsfotografie vor allem. Was fotografierst du am liebsten, Sabine?
Hauptsächlich am Set.
Ja. Und so, dass die anderen das wissen? Also, oder bist du auch jemand, der...
Ich habe mir jetzt eine lautlose Kamera gegönnt.
Ah, das heißt, ja. Du hörst
damit
gar nichts
kann
und du kannst...
Hinter dem, was auch immer, hinter der Wand stehen, ja. Und lautlos jetzt Fotos machen. Früher hatte ich nur einen Versuch, bis die Schauspieler gemerkt haben, dass ich Fotos mache.
Ja.
Und das ist halt der Moment, den ich total mag, zwischen Rolle und Privatleben. Und... wenn sie hören, dass geklickt wird, dann fangen sie an zu posieren, weil sie genau wissen, wie ihr Gesicht am besten irgendwie
in Szene gesetzt wird. Und nachher zeigst du das dann nach einem Dreh? Gucken die sich oder guckt ihr euch gemeinsam auch die Fotos an? Weil das ist ja so ein bisschen auch Erinnerung an.
Also mittlerweile fragen mich alle schon schnell, weil man braucht ja für Social Media Sachen.
Ja.
Und dann sortiere ich schon mal aus. Aber eigentlich ist mein Wunsch nach jedem Dreh, nach jedem großen Dreh, für jeden ein Porträt zu haben, ohne dass sie es gemerkt haben.
Und mit deiner Kamera sind die dann schon noch mal anders, als wenn jeder heute ja mittlerweile mit seinem Smartphone fotografiert?
Ich finde natürlich. Mhm. Also die Blende ist anders, dadurch, dass der Hintergrund unscharf ist und das Objekt scharf. Das kann man mit Handys jetzt mittlerweile auch simulieren.
Mhm.
Aber ich habe andere Einstellungen. Ich ziehe den ISO-Wert extrem hoch. Hier sieht man
das
jetzt vom Set.
Mhm.
Das sind die Kinder aus dem jüdischen Volksheim mit Kafka und Dora. Alle haben Augen zu, bis auf einen. Der hat mir nicht getraut.
Das wolltest du, dass die Augen zumachen?
Ich dachte, es wäre lustig, wenn alle die Augen zu haben. Aber der Kleine...
Es gibt immer einen, der skeptisch ist.
Es ist gut. Es ist wichtig, die Dinge zu hinterfragen. Ja.
Du warst auch unlängst jetzt in deiner Heimat, in Rumänien, mit deiner Familie, glaube ich, ne?
Genau.
Deiner Familie und deinen Eltern und deiner Schwester und hast Orte aufgesucht, eurer Kindheit und der Kindheit deines Vaters und deines Großvaters. Was war das für eine Reise für dich?
Das war für mich eine Recherchereise für mein neues Buch, das im Herbst erscheint und Vaterländer heißt.
Mhm.
Und es geht um die Flucht meiner Familie aus der Diktatur Ceausescus in die Freiheit, die wir hier erleben durften in Deutschland. Das sieht man in meiner Heimatstadt,
Trikomoresch,
Neumarkt heißt es, das sind Siebenbürgen. Hinten ist der Kulturpalast. Man merkt, dass die Fotos ein bisschen unscharf sind.
Das soll aber so sein?
Das soll so sein, dass es durch ein Lochobjektiv fotografiert. Und dadurch braucht man eine viel längere Belichtungszeit und man sieht keine Menschen und Autos, weil alles verschwommen ist. Und ich wollte dieses traumhafte Gefühl mit diesen Fotos einfangen. Und ja, das habe ich einfach für mich fotografiert, um beim Beschreiben dieser Orte genau vor Augen zu haben.
Hat fast was Romantisches wie aus der Malerei eigentlich, die Bilder. Bei dieser Reise jetzt, du hast ja gesagt, Ceausescu, Diktatur, dein Großvater hat schon gelitten.
Ja. Yeah.
Der wurde inhaftiert.
Er war politischer Gefangener.
Ja.
Genau, zu Unrecht. Es wurde ihm etwas zur Last gelegt, was nicht stimmte, sondern einfach nur erfunden wurde, um ihn zu inhaftieren.
Mhm.
Und der zweite Teil des Buchs, das sind seine Memoiren.
Hier ist dein Großvater, ne?
Genau, da ist der links. Er war 4 Jahre lang politischer Gefangener und wurde von einem Gefängnis zum anderen weitergereicht, bis hin zum Steinbruch im Arbeitslager, wo er gearbeitet hat. Und es war in den 90ern, da hat er diese Episode seines Lebens aufgeschrieben. Und das habe ich vererbt bekommen und habe es jetzt übersetzt, seine Texte. Und habe im ersten und dritten Teil meine Geschichte drumherum gebaut und im dritten Teil die Geschichte meiner Eltern, sodass wir einen Bogen von 3 Generationen haben, um Fluchtursachen zu durchleuchten und hoffentlich ein wenig Empathie zu wecken für die Gründe, warum Menschen fliehen.
Dein Großvater hat seine Memoiren geschrieben, Tagebuch aufgezeichnet. Dein Vater und deine Mutter haben Briefe geschrieben. Denn dein Vater, beide sind Orchestermusiker, Profimusiker. Und dein Vater ist bei einem Gastauftritt in Paris in Frankreich geblieben. Hatten deine Eltern vorher darüber gesprochen? Wusste das deine Mutter, dass er das vorhat? Oder war das, konntest du das recherchieren oder mit...
Die Situation beschreibe ich genau im Buch, die Situation. Es gab die Frage, könntest du dir vorstellen, in Deutschland zu leben oder einfach in Freiheit? Aber der Entschluss dazu wurde nie gemeinsam entschieden. Und so...
Hat er es dann irgendwann entschieden?
Genau. Und dann ging es daran, durch das Familienzusammenführungsprogramm, das es in Deutschland gab, uns wieder zu vereinen. Meine Schwester, mich, meine Mutter und mein Vater.
Aber es war nicht klar, als dein Vater diese Entscheidung traf, ob das funktionieren würde, dass er tatsächlich wieder mit seiner Familie zusammenkommt.
So du ist warst das ein halbes Jahr. Unterdrückerischen System. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Und das ist natürlich der extrem hohe Preis, den man in dem Moment zahlt.
Mhm.
Und jetzt, rückblickend gesehen, hätte es nicht wundervoller laufen können. Meine Eltern sitzen jetzt vor dem Fernseher und schauen das rote Sofa, während ihr Sohn, der damals im Latzmann im Zug 87 mit nach Deutschland genommen wurde. Also es ist eine traumhafte Situation und das versuche ich in diesem Buch zu beschreiben und einfach bei den Wahlprognosen, die es gerade gibt, irgendwie an der Empathie zu rütteln, die sich sehr stark zurückzieht in unserer Gesellschaft. So ist es meine Empfindung.
Du warst ein halbes Jahr, als dein Vater in Paris geblieben ist, 2,5, als du, hier sehen wir auch das Wiedervereinigungsbild,
genau
als ihr wieder zusammengekommen seid.
Genau am Morgen, als wir unsere Wohnung das erste Mal betreten haben, ja.
Und ihr seid dann in Hagen gelandet. Deine Mutter hat da eine Anstellung bekommen im Orchester. Dein Vater konnte auch als Musiker arbeiten.
Ja.
Und beide Kinder, wahrscheinlich habt ihr immer Hausmusik zusammen gemacht, oder?
Weil du das warst ist ja auch die
so, Vorstellung. Ja, weil du warst auch so begabt musisch. Und deine Schwester ist ja auch Profimusikerin geworden.
Ja, ist sie. Es ist auch mal schön, den Hauptberuf zu Hause ruhen zu lassen.
Aber immerhin, du hast viel gespielt und du hast jugendmusiziert und du warst im Orchester in Nordrhein-Westfalen, hast dich aber dann doch für Theater entschieden. Als du jetzt diese Erinnerung gelesen hast von deinem Vater und diese, ich glaube, 300 Briefe, die sich deine Eltern geschrieben haben, das ist ja auch sehr intim, solche Briefe.
Absolut.
Wie war das für dich?
Wundervoll. Weil ich mich den Briefen genähert habe, wie ich mich als Schauspieler einer Rolle nähe. Durch Abstand und Objektivität zu versuchen, eine Figur zu begreifen. Und Eltern hat man selten in den romantischsten und rosafarbensten Phasen ihres Lebens kennengelernt. Und ich habe das gelesen und es war so wundervoll zu sehen, 2 verliebte Menschen, die sich einfach aus vollem Herzen vermissen und nichts mehr wollen, als zusammen zu sein. Aber das Schicksal hat es schlecht mit ihnen gemeint. Und dennoch nehmen sie ihr Leben in die Hand und das Schicksal und setzen es um, dass sie in Freiheit gemeinsam leben dürfen.
Oh, wow. Mhm, glaube ich, dass es sehr berührend ist, wenn man das da liest. Und das dann auch noch mal in eine Buchform zu packen. Wie war das für dich? Wie leicht, wie schwer? Ich meine, du hast Kafka, den Schriftsteller gespielt und gleichzeitig selbst geschrieben.
Es war die schwerste, aber schönste Aufgabe meines Lebens. Mhm. Man neigt dazu, nicht zu verarbeiten, was in der Vergangenheit war. Und man ist froh, wenn man stabil durchs Leben geht. Und dann wird man nicht das anrühren, was einem früher Angst gemacht hat. Auch unterbewusst. Mhm. Epigenetik, wie sich das in der Psychologie auswirkt, man hat keinen Begriff davon, bis es einen wirklich umhaut. Und ich habe durch diese Arbeit an meiner Familiengeschichte Sachen ausgegraben, die schwer zu verarbeiten waren. Mhm. Aber ich bin stolz und stehe jetzt gestärkter da als vorher. Und kann es nur jedem empfehlen, auch wenn ich eine Warnung aussprechen muss, man muss sich mit der Vergangenheit auch der eigenen und der Familie auseinandersetzen. Mhm.
Epigenetik, die Vererbung von Traumata. Ja. Wie finden deine Eltern dein Buch Vaterländer? Es ist ja fertig, es wird jetzt lektoriert, es wird veröffentlicht im August. Sie haben es ja sicherlich gelesen.
Ich habe jede Seite ihnen zum Lesen gegeben, als ich fertig war. Mhm. Und ich habe etwas in der Familie ausgelöst, was ich nicht erwartet hätte. Auch bei den Cousins und Cousinen gab es keine Verarbeitung des Gewesenen. Und dieses Buch hat eine Diskussion innerhalb der Familie angestoßen. Und das ist... das ist mehr, als ich mir jemals erträumt hätte.
Und krieg eine richtige Gänsehaut, zumal ja auch deine Cousins und Cousinen, mittlerweile ist ja kaum mehr jemand in Rumänien, sind ja alle geflohen oder haben das Glück woanders
geflohen,
gesucht
nicht mehr,
als in dem Land.
Dann leben meine Cousine in Amerika, mein Cousin Christi, der seine Eltern jetzt auch zu Besuch hat, ist in München, Lidi, Lulu, ciao. und ja, so ist es ein bisschen ausgedünnt in Rumänien.
Sprecht ihr denn untereinander Rumänisch? Oder?
Ja, mit extrem deutschem Akzent.
Aber mit deinen Eltern auch? Sprichst du Rumänisch? Ja. Mhm. Obwohl die wahrscheinlich auch fließend Deutsch sprechen.
Sie sprechen Deutsch.
Sie sprechen Deutsch. Gut. Du hast dich für Schauspiel entschieden, obwohl du auch hättest Musiker werden können. Aber dir macht Musik immer noch viel Freude. Und das macht sie den jungen Männern, die Elisabeth Bergmann besucht hat, auch. Die Hamburger Goldkelchen, ein berühmt und berüchtigter Männerchor, muss man sagen, aus leidenschaftlichen Laien. Und die Plätze sind da so total begehrt, umso aufregender, wenn mal wieder ein Casting stattfindet.
Sexy Eyes, Banane.
Ich bin Arzt.
Ja!
Zutritt nur für Goldkehlchen und diejenigen, die es werden wollen. Bei Hamburgs berühmtesten Männerchor gibt es nach 4 Jahren mal wieder ein Casting. 2016 gegründet, 70 Mann stark und jetzt offen für ein paar Fresh-Kehlchen. Die 5-köpfige Jury wird sich die Auswahl nicht leicht machen.
Leider, ja. Aber wirklich,
die Messlatte ist immer höher geworden. Das heißt, die Bewerber singen nicht nur oder stellen sich vor. Man muss auch kreativ werden und man muss sich überlegen, was trage ich dem Chor bei, und der Gesang ist wirklich zweitrangig.
Es gab 60 Bewerbungsvideos, 19 Männer dürfen zum Casting kommen, mit sehr unterschiedlicher Motivation.
Über meine Freundin, die hat mir das auf Instagram gezeigt, hat das empfohlen und gesagt, so ja, mach doch mal mit. Hat mich immer so ein bisschen gedrängt, das Bewerbungsvideo zu schicken.
Weil die Goldkirchen einfach eine unfassbar coole Truppe sind, wirklich einfach aus 50, 70 Leuten, die einfach mega Bock haben zu singen. Jetzt ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl.
Meine Mutter singt tatsächlich auch im Chor, aber unabhängig davon jetzt. Und ich glaube, die wird sich besonders freuen.
Kandidat Malte trifft unbewusst ins Schwarze.
Was machst du so beruflich?
Ich bin Arzt.
Ja!
Tatsächlich sind wir schon lange auf der Suche nach einem Arzt, weil es immer mal wieder Zwischenfälle gibt. Ich habe zum Beispiel, bräuchte hier gerade ein Pflaster.
Oh.
Aber alleine wird es nicht reichen, sage ich auch ganz ehrlich.
Der angehende Urologe hat auch noch den Rhythmus im Blut. Und das steckt an.
Er war ein bisschen zu gut.
Also er hat zu viele Boxen getickt.
Er kann so gut singen.
Er kann sehr gut singen. Er war gut aussehend. Er war witzig.
Wir haben nicht gefragt, ob er Single ist. Aber wir haben schon mal ein, zwei Jungs gehabt, die wirklich sehr gut singen konnten. Die waren dann ein paar Proben dabei und dann war es, das war denen zu wild bei uns. Nee, nicht zu assi, aber es war denen zu wild und zu unorganisiert, weil es ist wirklich sehr, sehr euphorisch, wenn wir alle aufeinander raufgrölen.
Auch der 21-jährige Friedrich trifft mit der I Will Survive-Hymne genau den richtigen Ton. Vielleicht auch das Richtige für die weiblichen Fans.
Wir waren, glaube ich, alle Singles, bevor der Chor gegründet wurde. Und dann gab es einfach sehr viel Interesse an uns. Und dann wurden wir einfach vom Markt weggesnackt, ohne Ende.
Mario aus Kiel lässt die Herzen aller Boygroup-Fans höher schlagen. Aber ob es für ihn und die anderen gereicht hat, wird die Jury erst in den nächsten Tagen entscheiden.
Sehr cooler Chor, und so viel kann ich schon verraten. Der singende Urologe, der hat's geschafft. Glückwunsch, Marc. Und die waren alle mal hier, die Goldkehlchen. Wirklich, die saßen und standen alle hier. Und ich kann dir sagen, es war noch nie so viel Testosteron in der Hütte. Das war wirklich eine Energie, wie wir sie hier selten haben auf dem Sofa. Was ich übrigens lustig fand, dass er gerade gesagt hat, wir wurden so weggesnackt vom Markt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Fand ich einen coolen Ausdruck. Du bist verheiratet und zwar mit einer Schauspielerin. Habt ihr euch beim Dreh auch kennengelernt?
Ja, ganz klassisch. Wir haben uns schon vorher beim Casting kennengelernt.
Ah ja?
Für die Rolle, ja.
Ach komm, und habt ihr euch schon so ein bisschen...
Nein.
Ah, okay.
Erst die Arbeit.
Nee, aber da hat man sich nur gesehen, aber noch nicht geflirtet, oder wie?
Wir waren Handwerker und wie wir es auch heute noch sind. Und das ist ja auch so, wenn man dreht, ich bin gerade bei Kafka in einem großen Liebesfilm drin, das ist alles handwerklich. Und man entdeckt dann hinterher, dass man jemanden dann doch vermisst, wenn der Dreh vorbei ist.
Das Lustige ist, dass sie bei der Rolle dich, glaube ich, die ganze Zeit geschlagen hat. Und ganz, oder? War das?
Ich habe sie gestalkt.
Du hast sie gestalkt. Also ihr wart beide nicht nett zueinander. Hier sehen wir sie, Alice Dwyer.
Genau.
Ich glaube, aus Neuseeland, ne? Gebürtig.
Sie ist gebürtig in Berlin geboren.
Ja.
Die Mama ist
aus
Neuseeland
gekommen. Wir zeigen mal ein paar sehr lustige Fotos von euch beiden, weil ich finde, da kriegt man so ein Gefühl für die Beziehung. Ihr seid ja seit ein paar Jahren auch verheiratet. Und du hast irgendwie zum 10-Jährigen mal aus jedem Jahr macht ihr immer so ein Geburtstagsfoto. Hast du all die Fotos an Strecke?
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Frau meint in dem Moment mich, nicht sie zu Hause.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst, nicht, dass hier irgendwas falsch verstanden wird. Das sind sehr, sehr nette Bilder und ich würde sagen, das nächste Mal kommt ihr einfach zu zweit.
Ja.
Das wird uns sehr freuen. Mach das mal, damit wir auch mal erfahren, was sie so machen. Bei einem
gemeinsamen Projekt,
ja, genau, machen wir. Du hast ja ein Drehbuch, habe ich gehört, schon in der Schublade für euch beide. Also, wenn da nichts kommt von außen, machst du es einfach selbst. Sehr gut. Sabine, vielen Dank. Wir wünschen dir und euch ganz viel Zuschauer für den Film.
Dankeschön.
Der ist wunderbar und deshalb, meine Freundin hat gesagt, du brauchst eigentlich gar nicht mit dem Sabine reden, einfach nur gucken reicht, weil der ist so toll. Und von daher, vielleicht gibt es noch ein paar, die Lust haben, sich den anzuschauen. Morgen kommt auch eine Schauspielerin, nämlich Antje Hagen. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. 18:45 hier bei DAS. Bis dahin, einen schönen Abend und einen schönen Sonntag. Tschüss. Und dir einen guten Heimweg nach Berlin. Endlich nach
Dankeschön.
Der langen Kinotour, die du hinter dir hast. 10 Tage aus dem Koffer. Jetzt halt, dass du nach Hause kommst. Tschüss.
Ja. Tschüss.